بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله على بامس فمهاتسين الله زيقن هاي بامهاتسشكايد سلام بفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht. Liebe Geschwister, wir sind heute immer noch bei dem Feldzug von Tabuk und werden das heute inshallah ta'ala, soweit es geht, zu Ende besprechen. Und wir waren an derjenigen Stelle stehen geblieben, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Leuten in Tabuk ankam. Und ihr wisst, Tabuk ist eine Ortschaft auf der arabischen Halbinsel, ist bis heute noch eine Ortschaft in der arabischen Halbinsel, die allerdings ca. 800 Kilometer entfernt ist von Medina. Und insofern ist sie eine der schwierigsten Feldzüge gewesen überhaupt, dieser Feldzug nach Tabuk. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten klipp und klar gesagt, was sein eigentliches Ziel war, als er hinausgezogen ist. Und die Leute haben dann unterschiedliche Argumente genannt, um von diesem Feldzug zurückzubleiben. Manche von ihnen, die meisten, die sich entschuldigt haben, waren entweder Leute, die tatsächlich eine Entschuldigung haben, weil sie zum Beispiel krank sind oder behindert sind oder ähnliches, aber andere hatten keine Entschuldigung und sie waren Heuchler. Und manche von ihnen hatten keine Entschuldigung, aber sie waren gläubige Menschen. Und manche dieser Entschuldigungen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim aufgenommen oder indirekt aufgenommen. Und zwar kam ein Heuchler zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hatte ihn um Erlaubnis gebeten, zurückzubleiben. Und sein Argument war, er sagte, O Gesandter Allahs, ich habe Angst der Versuchung zu verfallen. Ich habe Angst, einer Versuchung zu verfallen. Und dann fragte er ihn, welcher Versuchung hast du denn Angst zu verfallen? Er sagte, ich habe Angst, weil die Römer, deren Frauen sind hübsch, deswegen habe ich Angst, der Versuchung zu verfallen wegen ihren Frauen. Deswegen erlaube mir bitte, von dem Feldzug zurückzubleiben. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Aya offenbart in Surat al-Tawbah, Vers Nummer 49, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي. Das heißt, unter ihnen gibt es manche, die sagen, erlaube mir zurückzubleiben und setze mich nicht der Versuchung aus. Dabei sind sie doch in Versuchung gefallen. Und wahrlich, die Hölle umfasst die Ungläubigen. Denn das war eine Person, die war kein gläubiger Mensch. Sie hat nach außen hin so getan, als wäre sie gläubig und hat nach außen hin eine Entschuldigung gebracht, die nicht wirklich eine wahre Entschuldigung ist. Und das war auch nicht der wirkliche Grund, warum er nicht hinausziehen wollte. Und wir haben bereits erwähnt, wie Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam seinen Aufruf gefolgt ist, denn bei diesem Feldzug zum ersten Mal waren zigtausende Soldaten unter den Muslimen. Es reichte nicht aus, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was ihm in der Staatskasse zur Verfügung stand. Deswegen hat er die Muslime aufgerufen zu spenden. Und wir haben bereits erfahren, dass Uthman radiallahu anhu unglaublich viel gespendet hat. Er hat eine gesamte Karawane, die er hatte, losgeschickt. Eine Karawane vollgeladen mit Ware. Die sollte eigentlich nach Damaskus gehen, wegen seinem Handel, den er getrieben hat. Und er hat diese ganze Karawane gestoppt und zurückkehren lassen nach Al-Madinah und hat das alles für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gespendet. Und dann noch 1000 Dirham dazu und noch vieles andere. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu hat die Hälfte seines Vermögens hergegeben. Abu Bakr radiallahu anhu hat sein gesamtes Vermögen hergegeben, sodass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihn fragte, was hast du denn für deine Familie zurückgelassen? Er sagte, ich habe für sie Allah und seinen Gesandten zurückgelassen. Und da wussten die Sahabe radiallahu anhum, dass sie Abu Bakr radiallahu anhu niemals zuvorkommen können, denn was will man mehr hergeben als sein gesamtes Vermögen? Insofern, liebe Geschwister, haben diejenigen, die reich waren, gespendet und diejenigen, die arm waren, gespendet. Und dann haben die Heuchler angefangen zu sagen, diejenigen, die über die Reichen haben sie gesagt, die haben das nur aus Augendienerei hergegeben. Und diejenigen, die arm waren, manche haben einen Sack Datteln oder einen halben Sack Datteln gebracht. Sie haben zu ihnen gesagt, was soll Allah und sein Gesandter mit so wenig Spenden anfangen? Insofern haben sie für jeden das entsprechende Argument gefunden. Als der Gesandte sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam in Tabuk war, hat er Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu mit einigen anderen Sahaba zu einer Ortschaft geschickt, die heißt Daumatul Jandal. Und diese Überlieferung wird von Urwa ibn al-Zubayr überliefert. Und ihr wisst, Urwa ibn al-Zubayr ist einer der Tabi'in. Das heißt, diese Überlieferung ist Mursal. Er berichtet, dass der Prophet alaihi salatu wasalam insgesamt 24 Reiter losgeschickt hat. Denn dort hat auch ein König regiert. Der hieß Ukaidar ibn Abdul Malik al-Kindi. Und er war gerade auf der Jagd. Und die Sahaba radiallahu anhum, sie haben ihn auf der Jagd erwischt und festgenommen. Und der Prophet alaihi salatu wasalam, er hat sich mit ihm daran geeinigt, dass er weiterhin in seinem Ort bleiben darf und seine Religion behalten darf. Aber er muss dann die Jizya bezahlen. Und die Sahaba waren verwundert über die Kleidung, die prachtvolle Kleidung, die dieser König anhatte. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, die erzählt wird, übrigens, die Stadt Daumat al-Jandal, wie gesagt, die ist ungefähr 4 Kilometer von Tabuk entfernt, aber wiederum 700 Kilometer ungefähr, oder ungefähr 700 Kilometer mit dem Auto heutzutage entfernt von Medina. Nordwestlich der arabischen Halbinsel. Auf jeden Fall wird erzählt, dass der Prophet a.s. gesagt hat, wundert ihr euch über das, was er anhat? Dann sagt er, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, die Taschentücher von Sa'd ibn Mu'adh im Paradies sind besser als das, was er anhat. Und die Überlieferung besagt, dass die Beute, die Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu gemacht hat, von diesem König namens Ukaidar, bestand aus 800 Gefangenen und 1000 Kamelen und 400 Panzerhemden und 400 Speeren. Wie dem auch sei, zu dem gleichen Zeitpunkt hatte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ein weiteres Geschenk bekommen von einem König aus einer Ortschaft namens Eilah. Und das liegt, wallahu a'lam, im heutigen Jordanien. Und dieser König von Eilah hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Maultier, ein weißes Maultier und Gewänder geschenkt und hat sich auch mit ihm auf die Jizya geeinigt. Und diese Geschichten, die zeigen alle, dass das islamische Imperium sich ausgeweitet hat und dass immer mehr Leute sich gesagt haben, es ist besser, wir springen jetzt noch ins Boot, bevor das Boot losfährt, sodass wir nicht mehr aufsteigen können. Das heißt, sie wussten, dass der Islam sich immer wieder und immer mehr ausbreitet, immer stärker wird und dass er nach und nach alle Ortschaften, alle Gebiete, die unter anderer Herrschaft stehen, für sich gewinnt politisch. Und es gibt auch eine weitere Überlieferung, die erzählt wird, dass der Prophet a.s. dort zum zweiten Mal Heraklius angeschrieben hat mit Dihya al-Kalbi als Gesandten. Wenn das stimmt, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zweimal Heraklius zum Islam aufgefordert. Denn am Anfang war es ja schon am Anfang des 7. Jahres, worüber wir bereits vorher gesprochen hatten. Wie dem auch sei, als die Muslime in Tabuk waren, das eigentliche Ziel war ja, das eigentliche Ziel war ja die Auseinandersetzung mit den Römern, mit dem Byzantinischen Reich, die mit großen Heerscharen angekommen waren. Der Krieg allerdings hat niemals stattgefunden. Und die Heere sind nie aufeinander getroffen. Und seltsamerweise, manche Autoren erwähnen überhaupt keinen Grund dafür, warum der Krieg nicht stattgefunden hat. Aber die Wahrheit ist, wallahu ta'ala a'lam, ist, dass Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, mir wurden 5 Dinge gegeben, die keinem Propheten vor mir gegeben worden sind oder worden waren, und erwähnte, eine dieser 5 Dinge ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Sieg verholfen, ihm wird zu Sieg verholfen aus einer Entfernung von einem Monat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala den Schrecken und die Angst in die Herzen seiner Feinde setzt. Und deswegen, wenn die Muslime stark sind und wenn die Muslime ihr Ziel ist Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit, dann wird Allah azza wa jal die Angst in die Herzen derjenigen Menschen setzen, die die Muslime gegen die Muslime kämpfen. Und deswegen, insofern, wenn Allah subhanahu wa ta'ala auf deiner Seite ist, schaut einmal Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er die Herzen der Menschen wendet oder wenn er Angst und Schrecken in die Herzen der Menschen setzt, das war's, dann ist der Krieg schon gewonnen. Und deswegen, die Römer, als sie erfuhren, dass die Muslime mit 30.000 Mann ungefähr, wie wir gesagt haben, angekommen sind, und sie waren mit Sicherheit viel mehr als 30.000 Mann, trotzdem, das war ihnen genug, denn Allah subhanahu wa ta'ala hatte ja im Koran al-Karim erwähnt, dass selbst wenn sie eine kleinere Menge sind, können sie eine größere Menge besiegen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das zulässt. Insofern sind sie verschwunden, die sind abgehauen und sie sind von diesem Feldzug geflohen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es geschafft, wie in den beiden Beispielen, die bereits erwähnt waren, verschiedene Herrschaftsgebiete für sich zu gewinnen und sie sozusagen politisch unter das islamische Imperium zu integrieren. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam blieb dann mit ihnen 20 Nächte oder 20 Tage lang in Tabuk und danach ist er nach Medina wieder zurückgekehrt. Auf dem Rückweg nach Medina sind die Muslime an einer Ortschaft vorbeigekommen, sie hieß Al-Hijr. Und Hijr ist eine Ortschaft, die heutzutage genannt wird Mada'in Salih, wallahu a'lam. Wie dem auch sei, das ist die Ortschaft, an der das Volk von Thamud gelebt hatte. Thamud ist dasjenige Volk, über das Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim uns berichtet, dass Allah sie geprüft hat durch eine Kamelstute. Eine Kamelstute ist ein weibliches Kamel. Und die Prüfung, darüber haben wir im Tafsir in Surat Ash-Shams ausführlich gesprochen. Und in dieser Ortschaft hat Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichtet aufgrund ihres Hochmutes und aufgrund ihrer Ungehorsamkeit. Und die Leute, und natürlich ihr wisst, dass sie Thamud gehaust haben, in den Bergen, das heißt, sie haben Wohnungen und Häuser ausgehöhlt, ausgeschnitzt aus den Bergen heraus. Und die Leute waren natürlich verblüfft, und es ist bis heutzutage noch eine verblüffende Angelegenheit, wenn man so etwas anschaut. Und die Leute waren natürlich verwundert und haben sich beeilt und wollten in die Häuser hineingehen und schauen, wie sie das geschnitzt haben und wie sie das dort gebaut haben und ausgehöhlt haben. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verbot ihnen dies. Und er sagte, لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. Er sagte, betretet nicht die Wohnungen derjenigen, die sich selbst Unrecht zugefügt haben, aus Angst davor, dass euch nicht dasselbe passiert, wie ihnen passiert ist. Es sei denn, ihr betretet sie weinend. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verhüllte seinen Kopf und beeilte sich, bis er diese Stelle schnell überquerte. Auch hat er ihnen alaihi salatu wasallam verboten, dass sie aus dem Wasser des Brunnens trinken. Denn dort der Brunnen, das ist derjenige Brunnen, mit dem sie sich teilen mussten mit der Kamelstute, und das war die Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Wasser, was dort war, das hat er ihnen auch verboten zu benutzen, denn das ist eine verfluchte Ortschaft, und damit sie nicht verflucht werden, wie diese Menschen damals verflucht wurden. Und er hat ihnen auch verboten, dass sie dort Wudu machen sollen. Aber manche von ihnen, so heißt es in einer Mursal-Überlieferung, sie haben bereits Wasser genommen und Nahrung vorbereitet mit diesem Wasser, geknetet wie Teig für ihre Tiere, für sich selbst. Und dann hat der Prophet in dieser Überlieferung, heißt es, ihnen angeordnet, dass sie diesen Teig den Tieren geben sollen und nicht davon selbst essen sollen. Auf dem Rückweg hat auch die Ermüdung und die Anstrengung die Muslime eingeholt. Und so haben sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum gebeten, dass er für sie bei Allah subhanahu wa ta'ala um Stärke bitten soll, was Allah subhanahu wa ta'ala dann auch gemacht hat. Und in dieser Zeit, liebe Geschwister, hat sich auch das ereignet, dass manche von ihnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, manche Menschen, die Muslime waren, sie haben Heuchelei begangen und sie haben Sachen gesagt, die sie nicht hätten sagen dürfen. Und sie haben sich lustig gemacht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, über die gläubigen Menschen und über den Koran al-Karim. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala folgende Ayat im Koran al-Karim herabgesandt. Sie schwören bei Allah, sie hätten es nicht gesagt. Aber sie haben ja das Wort des Unglaubens gesagt und sind, nachdem sie den Islam angenommen hatten, ungläubig geworden. Und sie hatten vor, das auszuführen, was sie doch nicht erreicht haben. Und sie grollten darüber nur, dass Allah auch sein Gesandter sie von ihnen seiner Hund reich machen werden lässt. Diese Ayah in Surah 74, Ayah 74, und sie hatten sich etwas erlaubt, sie haben ihre Gesichter verschleiert und wollten, so dass sie nicht erkannt werden konnten, und sie wollten das Tier des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf dem er geritten ist, verscheuchen und so den Propheten sallallahu alaihi wasallam, möge Allah uns davor bewahren, kränken. Und wie gesagt, wenn ein Mensch, möge Allah uns davor bewahren, den Glauben verlässt, dann ist das auf verschiedene Art möglich. Und eine der Arten ist natürlich, wie sie das gemacht haben, indem sie den Gesandten sallallahu alaihi wasallam kränken. Wie dem auch sei, als die Armee sich Medina genähert hat, die ganzen Familien dieser Kämpfer haben sie empfangen und haben sie willkommen geheißen, und auch die Kinder und so weiter und so fort. Und das ist die Begebenheit, wo manche Leute erzählen, dass dieses Gedicht Tala al-Badru alayna min thaniyat al-Wada', was nicht authentisch überliefert worden ist, an dieser Stelle gesagt worden sein soll. Und die Leute sind in Medina eingetreten, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, immer wenn er von einer Reise zurückkam, hat er erst einmal 2 Raka'a in der Moschee verrichtet, und danach hat er sich zu den Menschen gesetzt. In dieser Begebenheit dann, liebe Geschwister, kamen dann die Leute, die zurückgeblieben waren. Da kamen also die Heuchler, die zurückgeblieben waren, die nicht mit nach Tabuk gegangen waren, und sie haben die unterschiedlichsten Entschuldigungen hervorgebracht. Und schaut mal an, subhanallah, was für eine Erniedrigung. Sie haben Angst gehabt, dass sie kämpfen müssen und dann sterben, und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Gläubigen einen Sieg beschert, ohne dass ein einziges Blut eines gläubigen Menschen vergossen werden musste. Wie dem auch sei, die Heuchler kamen und sie haben ihre Entschuldigungen hervorgebracht, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat akzeptiert, was sie gesagt haben, weil er akzeptiert es gemäß ihrer offensichtlichen Aussage. Das heißt, auch wenn sie etwas gelogen haben, wie hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das wissen können? Deswegen, wenn sie gesagt, einer gesagt hat, ich war krank, ich konnte nicht, oder ich hatte diese Entschuldigung, ich konnte nicht, er hat akzeptiert und hat für sie um Verzeihung gebeten und hat ihren Treueschwur akzeptiert, und was sie in sich selbst hegen, das hat er Allah subhanahu wa ta'ala überlassen. Dann blieben noch 3 Personen übrig, über die wir das letzte Mal gesprochen hatten. Und zwar gab es 3 Sahaba, radiallahu anhum, die auch zurückgeblieben sind, aber keine Entschuldigung gehabt haben. Und das war eben Ka'b und Murara und Hilal. Und Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, er berichtet uns diese Begebenheit selbst, und er erzählt uns, dass er an keinem Tag so reich gewesen war wie an dem Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Feldzug nach Tabuk aufgerufen hat. Er will sagen, ich hatte keine Entschuldigung. Er sagt, ich hatte 2 Kamele frisch erst gekauft, und ich hätte mitreisen können und ich war jung und ich war stark und ich hatte gar kein Problem. Ich habe keine Entschuldigung gehabt. Das Problem von Ka'b war, radiallahu anhu, dass er die Sache immer hinausgeschoben hat. Er hatte immer was zu tun und er sagte, ich erledige meine Sache und wenn ich fertig bin, dann gehe ich hinterher. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Herr von 30.000 Leuten sich bewegt, das ist eine ganz lange Karawane und dann die Leute kommen nach und nach, ziehen hinaus und es gehen immer mehr Leute, die wieder hinausziehen und du kannst auch noch nach mehreren Stunden hinausziehen, du wirst immer noch genug Leute sehen, die nach und nach hinausziehen. Und er hat das immer hinausgeschoben und dann, als sie dann alle weg waren, hat er sich gesagt, ist kein Problem, ich kann auch morgen noch alleine gehen, mich beeilen, dann hole ich sie ein. Und irgendwann einmal war das nicht mehr möglich und es war sozusagen zu spät. Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, ist dann auch in die Moschee gegangen und sah, wie der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, dort saß und die Leute ihre Argumente angehört hat, warum sie nicht mitgekommen sind, hat sie von dem akzeptiert. Und Ka'b sagte, radiallahu anhu, dass er vorher sich schon vorbereitet hat, was er dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen möchte. Und Ka'b sagte über sich selbst, dass er gut argumentieren kann. Er sagte, ich konnte sehr gut argumentieren. Er sagte, wenn ich wollte, ich hätte reden können und der Prophet wäre überzeugt gewesen von dem, was ich gesagt habe. Und deswegen habe ich meine Argumente vorbereitet, um eine Entschuldigung zu haben, warum ich nicht mitgezogen bin. Aber er sagte, dass er natürlich, sobald er die Moschee betreten hat und den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, konnte er nicht mehr ihn anlügen. Und dann hat er sich gedacht, das Einzige, was mich heute erretten werden kann, ist die Aufrichtigkeit und die Wahrheit zu sagen. Denn er hat sich gedacht, wenn ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam anlüge und Allah subhanahu wa ta'ala offenbart seinen Propheten, dass ich gelogen habe, dann bin ich unten durch. Deswegen ist das Beste, die Wahrheit zu sagen. Wie dem auch sei, Ka'b sagte, ich war nämlich an jeder Schlacht dabei, außer bei Badr. An allen Schlachten war ich dabei, nur bei Badr war ich nicht dabei. Er will damit sagen, das heißt, ich bin kein Heuchler, sondern ich bin zurückgeblieben, der Shaitan hat mit mir gespielt und deswegen habe ich es nicht geschafft, mit hinauszuziehen. Wie dem auch sei, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ka'b sah, hat er gelächelt, aber gelächelt wie ein zorniger Mensch lächelt. Und da sagte Ka'b zu ihm, O Gesandter Allahs, wenn es irgendjemand anderes gewesen wäre von dieser Dunya, außer dir, jemand anderes gewesen wäre außer dir, dann hätte ich ihn anlügen können und überzeugen können. Aber die Ehrlichkeit wird mich heute, das Einzige, was mich erretten kann, ist heute die Ehrlichkeit zu sagen. Und er hat ihm erzählt, ich war noch nie so reich wie an dem Tag, an dem du aufgerufen hast, dass wir hinausziehen sollen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Worte gehört hat und dass er zugegeben hat, dass er keine Entschuldigung hat, hat er zu seinen Freunden gesagt, was den da angeht, der hat die Wahrheit gesprochen. Was den da angeht, er hat die Wahrheit gesprochen. Also als würde man merken, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, natürlich, er versteht, er ist kein unerfahrener Mensch. Er weiß, wer die Wahrheit spricht, er weiß, wer ihn anlügt, das merkt man. Okay? Und deswegen hat er gesagt, was den angeht, der hat die Wahrheit gesprochen. Den kann man glauben. Und dann sagt er so, und jetzt geh fort und warte, bis Allah Azza wa Jal in deiner Angelegenheit ein Urteil trifft. Das heißt, er hat seine Entschuldigung nicht akzeptiert, weil er hat keine Entschuldigung. Und nur wenn Allah Azza wa Jal diese Entschuldigung akzeptiert, dass er um Verzeihung bittet, dann Allah, dein Prophet wird das akzeptieren. Aber wenn Allah das nicht akzeptiert, dann sein Prophet wird das ebenfalls nicht akzeptieren. Als er hinausgegangen ist von der Moschee, kamen dann die Unheilstifter und die Unruhestifter und haben zu Ka'b gesagt, Mensch, warum hast du die Wahrheit gesagt? Hättest du doch irgendein Argument vorgebracht. Guck mal, die anderen haben ein Argument gebracht und der Prophet hat für sie um Verzeihung gebeten und hat ihre Entschuldigung akzeptiert und das war's, fertig. Warum machst du so eine große Sache draus? Geh noch mal hin. Und Ka'b sagt, die Leute haben dann so lange auf mich eingeredet, bis ich fast wieder zurückgehen wollte, um zu lügen, damit der Prophet a.s.w. diese Entschuldigung akzeptiert. Aber dann sagt er, dann habe ich nachgefragt, gibt es jemanden, der außer mir
das Gleiche gemacht hat. Und sie haben gesagt, ja, Hilal und Murara. Dann sagt er, okay, dann werde ich geduldig sein, genauso wie sie auch geduldig sind. Und die beiden, sie waren älter als, sie beide waren älter als Ka'b und deswegen haben sie sich meistens zu Hause aufgehalten. Und es erging der Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass niemand mit ihnen reden darf. Niemand sich mit ihnen unterhalten darf. Niemand darf, wenn sie einen grüßen, mit Assalamu alaikum, niemand darf zurück sagen, wa alaikum assalam. Das heißt, sie wurden vollkommen abgeschottet, man hat sie vollkommen gesellschaftlich ignoriert und er sagt, die anderen beiden, sie waren sowieso meist zu Hause, weil sie waren ältere Leute. Aber was mich angeht, ich war noch jung und stark und deswegen, er will damit sagen, ich war unter den Leuten, habe mich unter den Gemischten, ich bin auf den Markt gegangen, in die Moschee gegangen zum Beten und so weiter und so fort, aber keiner hat mit ihnen geredet. Und er sagte, ich habe sogar extra mich beim Beten neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam immer versucht hinzustellen. Und dann habe ich gegrüßt extra, laut gegrüßt und ihn angeschaut, nur um zu sehen, ob er seine Lippen bewegt, was darauf hindeutet könnte, dass er meinen Friedensgruß erwidert. Und dann sagte er, und dann habe ich beim Beten gemerkt, ich war mir sicher, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mich gerade anschaut. Und dann habe ich, immer wenn ich auf ihn geschaut habe, hat er seinen Blick abgewandt von mir. Und liebe Geschwister, das muss man sich einmal vorstellen, dass diejenige Person, die du von allen Menschen, die es auf der Welt gibt, am meisten liebst und lieben musst, diese Person wendet sich von dir ab. Kannst du dir vorstellen, was für eine Kummer und was für eine Sorge solch eine Person in sich tragen wird. Und er sagte, also dass die Leute haben sich alle auf ihn abgewandt. Sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir nicht in die Augen geschaut und hat meinen Friedensgruß nicht erwidert. Und er sagte, dann bin ich gegangen zu Abu Qatada. Abu Qatada war ein Cousin von Ka'b und er mochte ihn sehr. Er gehörte zu den Menschen, die er von allen am meisten mochte. Und er grüßte ihn, Assalamu alaikum. Und auch sein Cousin hat ihm keine Antwort zurückgegeben. Und dann sagte er zu ihm, hör mal zu, weißt du denn nicht, dass ich Allah und seinen Gesandten liebe? Er gibt ihm keine Antwort. Er sagte, ich bitte dich bei Allah, weißt du nicht, dass ich Allah und seinen Gesandten liebe? Und mehrmals hat er ihm diese Frage gestellt. Und erst beim dritten Mal hat Abu Qatada seinen Mund aufgemacht und wollte jetzt eine Antwort geben. Und was könnt ihr euch vorstellen, was er in diesem Moment gesagt hat? Er sagt in diesem Moment, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, daraufhin haben meine Augen angefangen zu tränen. Und ich habe angefangen zu weinen. Und in dieser Situation kam irgendwann mal ein Ruf. Jemand rief laut aus und sagte, wo ist Ka'b ibn Malik? Wo ist Ka'b ibn Malik? Und das war ein Botschafter. Das heißt, ein Botschafter, hat ihn geschickt mit einem Brief zu Ka'b ibn Malik. Und das war ein Brief eines Herrschers aus Großsyrien. In diesem Brief hat der Herrscher geschrieben, wir haben erfahren, dass dich dein Gefährte, sie meinte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir haben erfahren, dass dich dein Gefährte im Stich gelassen hat. Komm zu uns, es ziemt sich nicht für jemanden, für dich so zu leben, wie du lebst. Komm zu uns, wir werden dich ehren und folge uns. Und das muss man sich vorstellen. Das heißt also, diese Nachricht, dass die Leute von Medina, die drei Leute vollkommen ausgeschlossen haben, mit ihnen keinen Wortwechsel mehr machen, das hat sich ausgebreitet, diese Nachricht, liebe Geschwister, von Medina nach Damaskus. Und das war eine zusätzliche Prüfung für ihn, aber, subhanallah, diejenigen Menschen, die von Allah azza wa jal geleitet sind, sie erkennen die Prüfung. Und als er den Brief gelesen hat, hat er gesagt, das ist nichts anderes als eine Prüfung von Allah. Und da hat er den Brief genommen, weggeschmissen. Das war's. Und er hätte, wenn er Dunya wollte, wäre er weggegangen und das war's und hätte das Jenseits verkauft für sein Diesseits. 40 Tage lang, liebe Geschwister, ging es so, dass niemand sich mit ihnen unterhalten hat, niemand sich um sie gekümmert hat. Und er war zu Hause und es klopfte plötzlich nach 40 Tagen bei ihm an der Tür. Und jemand fragt nach Ka'b. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass er Hoffnung hat, dass es endlich die Erlösung ist. Und es war, subhanallah, der Gesandte des Gesandten Allahs. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Person geschickt und er fragt, was ist? Er dachte, die Prüfung wäre endlich vorbei. Und dann sagte der Gesandte des Gesandten Allahs zu ihm, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam ordnet dir an, dich von deiner Frau zu entfernen. Der Gesandte Allahs hat ihn also angeordnet, dass er nicht mehr zusammen wohnen darf mit seiner eigenen Ehefrau. Daraufhin fragte er ihn, meinte er, dass ich mich von ihr scheiden lassen soll? Und wenn er möchte, ich werde mich von ihr scheiden lassen. Er sagte, nein, du sollst dich nicht von ihr scheiden lassen, sondern du sollst dich nur von ihr trennen. Das heißt, sie sollt nicht mehr zusammen jetzt wohnen. Und daraufhin hat Ka'b ibn Malik radiallahu anhu seine Ehefrau geschickt zu ihrer eigenen Familie. Und subhanallah, er wäre sogar bereit gewesen, in dieser Situation sich von seiner eigenen Ehefrau zu trennen. Warum? Weil die Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sie war da und sie war größer, als wir sie uns selbst vorstellen können. Nur eben, sie hat in diesem einen Moment, war er schwach. Aber das heißt nicht, dass er deswegen ein Heuchler gewesen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Allah azza wa jal beschreibt im Koran al-Karim, er sagte in der 118. Ayah in Surat At-Tauba, bis die Erde ihnen eng wurde bei all ihrer Weite und ihre Seelen ihnen eng wurden und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt als zu ihm. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, eine der wichtigsten Weisheiten Allah subhanahu wa ta'ala, also Hikmah, warum er die gläubigen Menschen prüft. Der gläubige Mensch, wenn ihm etwas widerfährt, er ist von unterschiedlicher Art. Manche haben starken Iman, manche haben schwächeren Iman. Aber was man beobachten kann bei Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, dass er am Anfang hat er Hilfe gesucht, beziehungsweise Unterstützung gesucht, beziehungsweise hat er versucht, die Zufriedenheit bestimmter Personen zu bekommen, und zwar unter ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, unter ihnen sein eigener Cousin Abu Qatada, wie gesagt haben, und alle anderen Menschen, die mit ihm gelebt haben. Und all diese Sachen haben ihm nicht geholfen. All diese Sachen haben ihm nicht geholfen. Und Allah azza wa jalla